Der rote Teppich, der wird meist für besonders wichtige Leute ausgerollt. Zum Beispiel, wenn ein Staatspräsident ein anderes Land besucht oder wenn die geladenen Gäste zu einer Preisverleihung gehen, bei den Grammy Awards oder Oscarverleihung. Jedenfalls laufen über diese roten Teppiche scheinbar wichtige, bedeutende und oft mächtige Leute. Es gibt Menschen, die stundenlang, manchmal sogar tagelang, am Rande dieser roten Teppiche warten, um diese wichtigen und berühmten Leute einmal von ganz nah zu sehen. Heute beschäftigen wir uns auch mit einer Art rotem Teppich. Dieser rote Teppich ist zwar unsichtbar, aber er wird für Menschen ausgelegt, die weder berühmt, reich, mächtig noch schön sein müssen. Ausgerollt wurde dieser rote Teppich ungefähr 29 nach Christus. Es war im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius in Rom, also das ist das Römische Reich, wir sehen, wie groß und einflussreich das damals war. Tiberius war der Adoptivsohn von Kaiser Augustus, der die Volkszählung ausgerufen hatte. Er war der zweite Kaiser im Römischen Reich. 14 nach Christus wurde er zum Kaiser gekrönt und regierte 23 Jahre. Das 15. Jahr seiner Regierung war demnach das Jahr 29 nach Christus. Pontius Pilatus war Gouverneur von Judäa, das haben wir letztes Mal gesehen da. Samaria, Juda, das wurde dann eben zu einer Provinz erklärt, weil da der Regent da nicht richtig regierte. Herodes regierte als Tetrarch in Galiläa, in diesem Gebiet, wo Jesus hauptsächlich lebte. Und sein Bruder Philippus in Iturea und Trachonitis und Lysanias in Abilene, das ist oberhalb hier das Gebiet oberhalb von Damaskus. Damit hat Lukas das geschichtliche Umfeld uns aufgezeigt, das während dem öffentlichen Wirken von Jesus gegeben war. Personen wie Pontius Pilatus, Herodes der Zweite nennt man übrigens ihn auch, oder Herodes Antipas, und Philippus begegnen uns im Neuen Testament später auch wieder zum Teil öfters. Jedenfalls begann Johannes mit seinem öffentlichen Wirken kurz vor dem Auftreten von Jesus. Im nächsten Teil dieser Serie werden wir sehen, wie sich ihre Wege kreuzten. Heute betrachten wir das Auftreten des Johannes gemäß dem Bericht von Matthäus. Ich lese den Abschnitt Kapitel 3, Verse 1 bis 12. In jener Zeit trat Johannes der Täufer in der Wüste von Judäa auf und verkündete: Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Johannes war der, von dem der Prophet Jesaja sagte: Hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Pfade. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaar und um seine Hüften einen Ledergürtel. Heuschrecken und wilder Honig waren seine Nahrung. Übrigens, eigentlich eine gesunde Ernährung. Ob sie geschmeckt hat, weiß ich nicht. Die Einwohner Jerusalems sowie die Bevölkerung von ganz Judäa und von der gesamten Jordan-Gegend gingen zu ihm in die Wüste. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Es kamen auch viele Pharisäer und Sadduzäer zu Johannes, um sich taufen zu lassen. Und zu ihnen sagte er: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Zorn entgehen? Bringt Frucht, die zeigt, dass es euch mit der Umkehr ernst ist, und meint nicht, ihr könntet euch darauf berufen, dass ihr Abraham zum Vater habt. Ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt und jeder Baum, der keine gute Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser als Bestätigung für eure Umkehr. Der aber, der nach euch kommt, ist stärker als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in der Hand und wird damit die Spreu vom Weizen trennen. Den Weizen wird er in die Scheune bringen, die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Da finde ich ein bisschen ein krasser Text, finde ich nicht? Aber schauen wir uns das an. Johannes trat damals in der Wüstengegend von Judäa auf und rief die Menschen zur Umkehr. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Die Israeliten warteten sehnlichst auf dieses Himmelreich, oder man sprach auch vom Reich Gottes, das Gott dem König David versprochen hatte. Das ließ die Menschen aufhorchen, wenn sie von einer so eindrücklichen Person wie dem Johannes gesagt bekommen, dass das Himmelreich nun nahe sei. Jetzt sollen sie sich auf diese anbrechende Zeit vorbereiten, indem sie ihr Leben in Ordnung bringen. Johannes war kein religiöser Fanatiker. Er hatte eine besondere Berufung. Er war die Stimme, die der Prophet Jesaja ankündigte, hört eine Stimme, ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Pfade. Johannes ist diese Stimme und seine Erscheinung war ganz besonders. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaar und um seine Hüften einen Lindengürtel, Heuschrecken und wilder Honig waren seine Nahrung. Sein Auftritt entsprach der Vorstellung, die man damals von einem Propheten oder einem gottgeweihten Mann hatte. So ähnlich trat übrigens auch Elia, der Prophet, auf, der große Prophet. Elia trug einen Mantel mit Ziegenhaaren und einen ledernen Gürtel. Tatsächlich brachten die Israeliten Johannes mit Elia in Verbindung. Viele kannten das Wort aus dem Propheten Maleachi, der lange nach dem Tod Elias prophezeite: Ich sende euch einen Propheten, den Propheten Elia, bevor der große und schreckliche Tag kommt, an dem ich, der Herr, Gericht halte. Sie vermuteten aber auch, er könnte der Messias sein. Doch Johannes meinte, das sei er garantiert nicht. Er sei nicht der Christus. Und so fragten sie weiter: Wer bist du dann? Bist du der Prophet, der kommen soll? 5. Mose 18, wer das kennt. Und Johannes verneinte. Eines sehen wir deutlich. Mit seinem Auftreten zog er große Aufmerksamkeit auf sich. Das war nicht eine Randerscheinung. Die Menschen kamen in Scharen. Wenn sich jetzt eine lang ersehnte prophetische Ankündigung erfüllt, wollten alle dabei sein. Niemand wollte dieses Ereignis verpassen. Die Einwohner Jerusalems sowie die Bevölkerung von ganz Judäa und von der gesamten Jordan-Gegend gingen zu ihm in die Wüste. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Die Taufe, das war ein Tauchbad, Baptizo heißt nichts anderes als Untertauchen, war bei den Israeliten sehr bekannt. Schon im Gesetz des Mose wird zum Beispiel von einem geheilten Aussätzigen verlangt, dass er sich zweimal ein Tauchbad nimmt und erst nach dem zweiten Tauchbad wird er dann als völlig rein erklärt. Bei diesem Reinigungsritual wurde der ganze Körper unter Wasser getaucht, so wie wir das machen, wenn wir taufen, im Zürichsee übrigens wieder am 9. Juli, 8. oder 9. Juli. Bei gottesfürchtigen Israeliten gab es im Verlauf ihres Lebens viele verschiedene Anlässe, bei denen sie ein rituelles Tauchbad vollzogen. Überall, auch in Israel und in Jerusalem, gab es diese Mikwe, diese Tauchbäder, weil das war einfach bekannt, so hatte man diese Rituale durchgeführt. So war das, was Johannes hier tat, für die Israeliten nichts Ungewöhnliches. Sie fragten nicht, warum sollen wir ins Wasser, sondern sie kannten diese Art der Reinigung. Das Besondere bei der Taufe des Johannes war, dass es nicht um eine äußere Unreinheit ging, sondern um die innere Unreinheit des Menschen, um die Sünde. So wurden die Menschen auf das Himmelreich vorbereitet, indem sie ihre Sünden bekannten und zum Zeichen ihrer Reue sich taufen ließen. Die Taufe des Johannes war ein Ausdruck der Reinigung von Sünden und letztlich ein Akt der Vergebung. Von dieser beeindruckenden Bewegung wurden auch die Pharisäer und Sadduzäer mitgerissen. Sie warteten genauso auf den Messias und sie wollten natürlich auch dabei sein, wenn sich prophetische Vorhersagen erfüllen. Pharisäer und Sadduzäer gehörten zur religiösen Elite. Sie waren in Israel hoch angesehen, insbesondere die Pharisäer, die ihr Leben nach strengen Regeln führten und sehr vorbildlich religiöses Leben ausübten. Und sie kamen zum Platz, wo Johannes predigte und taufte, und offensichtlich wollten sie sich, wie sie das schon oft getan hatten, nun auch hier noch ein Tauchbad vollziehen, denn, so dachten sie vielleicht, könnte es ja nicht schaden, das auch noch zu tun. Zudem war der Jordan ein guter Ort für diese Praxis, denn Tauchbäder in fließenden Gewässern galten als wirkungsvoller als die in stehenden Gewässern. Im Judentum gab es 6 Kategorien, 6 Qualitäten für so Tauchbäder, und das fließende Wasser hat da die beste Stellung in dem drin. Noch als Johannes realisierte, dass diese Männer sich taufen lassen wollten, herrschte er sie an: ihr Schlangenbrut, was hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Zorn Gottes entgehen? Man muss sich das mal vorstellen, diese Sadduzäer und Pharisäer waren die hoch angesehenen Leute im Volk Israel. Und jetzt herrscht sie dieser Prophet in dieser Art und Weise an, bezeichnet sie als Schlangenbrut und sagt: was stellt ihr euch vor? Meint ihr, ihr könntet mit diesem Tauchbad dem Zorn Gottes entfliehen? Meint ihr, ein Tauchbad würde euch vor dem Gericht Gottes verschonen? Diese Taufe ist nämlich bedeutungslos, wenn sie ihre Sünden nicht erkennen und bekennen. Und sie waren ja davon überzeugt, sie seien heilig und gerecht, gerechter als alle anderen, und hätten keine Sünden zu bekennen. Dabei verwirren sie die Menschen mit ihren Lehren und mit ihrem Hochmut. Mit ihren Lehren vergiften sie die Menschen, statt ihnen zu helfen. Das will Johannes mit dem Bild der Giftschlange deutlich machen, das er vermutlich auch kennt im Propheten Jesaja. Er sagt diesen Gerechten, auch dort gab es die waren dann noch nicht Pharisäer, das Pharisäertum ist erst später entstanden. Eure Anschläge sind so tödlich wie die Eier giftiger Schlangen. Wer davon isst, muss sterben, und wenn man eins zerdrückt, schlüpft eine Otter heraus. Mit anderen Worten, ihr seid so stolz auf euer religiöses Leben und legt den Menschen unerträgliche und untragbare Lasten auf. Ihr haltet euch für besser und wichtigere Menschen als alle anderen und schaut stolz und verächtlich auf Menschen herab und gebt ihnen das Gefühl, dass sie keine Chance hätten, ein gottgefälliges Leben zu führen. Ihr vergiftet alle mit eurer Lehre. Und dabei merkt ihr nicht, wie verwerflich und sündig euer eigenes Leben in den Augen Gottes ist. Wenn ihr meint, ihr könntet jetzt mit einem Tauchbad den Zorn Gottes entfliehen, dann täuscht ihr euch gewaltig. Das Gericht Gottes wird euch mit voller Härte treffen. Also ich glaube, die sind hoch zornig angelaufen, diese Männer. Was der wagt, ihnen zu sagen, sie, den Heiligen und Gerechten, Pharisäer und Sadduzäer. Schon etwas schockierend, wie Johannes hier reagiert. Keine sanfte Verkündigung. Ich weiß nicht, was ihr sagen würdet, wenn ich jeden Sonntag so predigen würde, ob ihr das so toll fändet. Wir sprechen doch immer vom lieben Gott, und jetzt hier kommt: wasch! Denkt ja nicht, dass ihr jetzt in Zorn geht. Aber die Wahrheit ist manchmal hart. Und manchmal ist diese Wahrheit liebevoller, als es zu verschweigen. Doch Johannes sagt diesen ehrenwerten Herren auch, wie sie sich verändern sollten, wenn sie es ernst meinen mit ihrer Taufe. Bringt Frucht, die zeigt, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Verändert euer Verhalten, damit an eurem Leben sichtbar wird, dass ihr verstanden habt, was ihr bis jetzt falsch gemacht habt. Aber das war für die Pharisäer ganz schwierig zu verstehen. Sie taten doch viel für den Glauben, erstaunlich viel. Sie verzehnten alles, wirklich alles. Verrichteten die vorgeschriebenen Gebete, beachteten die Reinheitsgesetze, ganz pingelig und so weiter und so fort. Sie tun doch diese Werke. Sie leben doch ein absolut religiöses Leben. Was sagt denn dieser Johannes zu uns? Doch Johannes spricht eben nicht von religiösen Werken, sondern er sprach davon, dass sie sich vor Gott demütigen und begreifen, dass sie sich das Himmelreich nicht verdienen können, sondern dass dieses Reich nur aufgrund des Erbarmens Gottes betreten werden kann. Sie sollen mal von ihrem Hochmut herunterkommen und verstehen, dass sie genauso Sünder sind, wie auch die anderen Menschen, auf die sie herabsehen. Das sind die Werke, die rechtschaffenen Werke der Buße. Die anderen Werke, die waren vorbildlich. Aber sie haben gemeint, damit könnten sie das Himmelreich verdienen. Sie sollten verstehen, dass sie sich nicht auf ihre Herkunft berufen können, sagt er auch noch, denn sie waren sicher, als Abrahams Kinder die Eintrittskarte ins Himmelreich auf sicher zu haben. Auch das ließ Johannes nicht gelten. Meint nicht, ihr könntet euch darauf berufen, dass ihr Abraham zum Vater habt. Das könnt ihr gleich vergessen. Es gab tatsächlich die Überzeugung, dass die Kinder Abrahams, und so verstanden sich die Israeliten, und das sind sie auch, den Eintritt ins Himmelreich garantiert hätten. Einfach nur deshalb, weil sie Kinder Abrahams sind. Natürliche Abstammung von Abraham. Ein Gelehrter schrieb um 150 nach Christus, da kann man auch davon ausgehen, dass diese Haltung auch vorhanden war zur Zeit, als Jesus lebte. Eure Lehrer meinen, dass denen, die aus dem Samen Abrahams nach dem Fleische sind, auch wenn sie Sünder sind und ungläubig und gegen Gott ungehorsam, das ewige Reich werde gegeben werden. Das war die Einstellung von vielen. Und Johannes sagt diesen Männern in aller Deutlichkeit, dass sie mit dieser Überzeugung einem Irrglauben aufgesessen seien. Ihre Idee, dass durch die Erwählung zum Volk Gottes die Rettung unverlierbar sei, ist eine große Täuschung. Leider sind viele Menschen in den christlichen Ländern solchen Täuschungen verfallen. Sie meinen, wenn sie überhaupt noch der Überzeugung sind, dass es nach dem Sterben weitergeht, sie seien durch die Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche gerettet. Die Mitgliedschaft in einer Kirche würde ihnen den Eintritt in den Himmel garantieren, egal wie sie ihr Leben geführt haben. Und ich kann euch sagen, auch wenn ihr jetzt enttäuscht sind, auch die Mitgliedschaft in der Freien Evangelischen Gemeinde, Zürich Helvetiaplatz, die Kirche im Volkshaus, garantiert nicht die Rettung. Und viele Kirchen lassen die Menschen in diesem Glauben sterben. Und das ist die Tragödie der christlichen Länder. Die Idee der unverlierbaren Erwählung, wie sie auch immer begründet wird, verblendet die Menschen. Gibt ihnen falsche Sicherheiten. Johannes sagt diesen Männern, dass sich Gott nicht an ihrer Erwählung orientiert, sondern dass er an einem echten, gelebten Glauben interessiert ist. Gott braucht die erwählten Kinder Abrahams nicht, sagt Johannes da ganz krass. Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Er ist nicht auf euch angewiesen. Ruft Johannes in die Menge. Und damit deutet Johannes an, dass der Ruf zur Umkehr, der Ruf zur Gesinnungsänderung über Israel hinausgehen wird. Das heißt, dass Heiden auch in den Genuss des Himmelreichs kommen können, auch wenn sie nicht zum Volk Gottes gehören. Gott macht die Heiden, die Steine, zum Volk Gottes. Deshalb schreibt Paulus später den Galatern, erkennt also, die aus dem Glauben sind, das sind Abrahams Kinder. Es geht um den Glauben, nicht um die Herkunft, sondern um den Glauben. Die Pharisäer und Sadduzäer meinten, sie seien ohne Sünde. Ihr religiöser Eifer machte sie blind für ihren jämmerlichen Zustand. Paulus sagt später zu solchen Menschen, doch bist du verhärtet, dein Herz ist nicht zur Umkehr bereit, so sorgst du selbst dafür, dass sich Gottes Zorn gegen dich immer weiter aufhäuft, bis er schließlich am Tage seines Zorns über dich hereinbricht. An dem Tag, an dem Gott Gericht hält und für alle sichtbar werden lässt, dass sein Urteil gerecht ist, Gott wird jedem das geben, was er für sein Tun verdient. Johannes wird noch ernster. Er vertieft diesen Gedanken sogar noch. Ich wäre schon lange abgesprungen. Ich hätte gedacht, oh, jetzt habe ich genug gesagt, jetzt sage ich wieder was Schöneres. Aber jetzt vertieft er das sogar noch. Er spricht über das zu erwartende Gericht. Die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt. Und jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Dieses Bild ist selbstredend, er zeigt, wie radikal das Gericht sein wird. Diese Bäume werden von der Wurzel her umgehauen. Nicht nur der Baumstamm, sondern an der Wurzel liegt die Axt. Und da wird kein neues Leben mehr wachsen können. Und dann sagt Johannes, dass er genau deswegen hier ist, um dieses Gericht von den Menschen abzuwenden. Jeder, der aufrichtig seine Gesinnung ändert und seine Sünden bekennt, wird Gnade erfahren. Ich taufe euch mit Wasser als Bestätigung für eure Umkehr. Und jetzt kommt er auf den zu sprechen, der das Himmelreich näher bringen wird. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Das ist der Messias, der Sohn Gottes. Johannes sieht sich nicht in der Lage, ihm als Sklave zu dienen. Selbst die geringste Dienst, den er ihm tun könnte, seine Sandalen ihm auszuziehen oder zu tragen, selbst für diesen Dienst findet er sich nicht würdig genug. Das war einer der niedrigsten Sklavendienste, den man überhaupt verrichten könnte. Der Messias wird ganz anders taufen wie er. Denn dieser Messias ist Gott und der wird gerecht richten. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Eine Taufe von besonderer Qualität. Eine Taufe, die nur dem Heiligen Gott zusteht. Und eigentlich spricht Johannes von zwei Taufen. Wenn wir nicht darüber nachdenken, was hier steht, denken wir immer an Pfingsten, wenn wir Feuer hören. Ja genau, Heiliger Geist und Feuer. Aber ich denke, er spricht von zwei Taufen. Einmal von der Taufe der Versöhnung mit Gott durch den Heiligen Geist, aber dann von der Taufe des Gerichts oder der Strafe durch das ewige Feuer für die unbußfertigen Menschen. Der Unbußfertige wird mit dem Feuer des Gerichts getauft und der Bußfertige mit der Gnade Gottes im Heiligen Geist. Die Taufe im Heiligen Geist und die Taufe mit Feuer haben übrigens auch schon in dieser Welt Auswirkungen. Und wenn ihr jetzt mir das nicht glauben wollt, dann müsst ihr nur die letzten drei Verse anschauen und da werdet ihr sehen, kommt dreimal Feuer vor. Und es wäre ja sehr speziell, wenn quasi vorher das Feuer vorkommt, dann tauft mit Wasser, mit Heiligen Geist und Feuer, dann plötzlich das Feuer eine andere Bedeutung hat und dann wieder als drittes das Feuer kommt, auch als Gericht. Da muss man nicht mal glauben, da muss man einfach sauber mit Texten umgehen, dann sieht man, das kann nicht anders gemeint sein. Und das hat Auswirkungen schon in dieser Welt, in diesem Leben. Im Johannesevangelium steht, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und Johannes der Täufer unterstreicht zum Schluss noch einmal die Ernsthaftigkeit dieses Gerichts. Er, der Messias, hat die Wurfschaufel in der Hand und wird damit die Spreu vom Weizen trennen. Den Weizen wird er in die Scheune bringen, Taufe mit dem Heiligen Geist. Die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen, das ist die Taufe im Feuer. Johannes der Täufer hatte den Auftrag, die Menschen für das öffentliche Wirken von Jesus vorzubereiten. Johannes war dieser jemand, von dem der Prophet Jesaja sprach, hört, jemand ruft, bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste, baut eine Straße für unseren Gott, füllt die Täler auf, ebnet Berge und Hügel ein, räumt alle Hindernisse aus dem Weg. Das ist eine Bildsprache, dass wir unser Leben in Ordnung bringen sollen. Ich habe diese Predigt, die Überschrift, Jesus wird der rote Teppich ausgerollt, gegeben. Aber dieser Titel ist eigentlich gar nicht so zutreffend. Das merke ich dann meistens, wenn ich dann am Text arbeite. Ich mache ja die Titel immer vorher und dann arbeite ich am Text und dann merke ich, ja, wenn du das vorher gewusst hättest. Ist nicht ganz zutreffend. Im Grunde ist es Jesus, der diesen roten Teppich ausrollt. Oder noch genauer gesagt, Jesus selber ist dieser Teppich, denn nur durch ihn kommen wir zum Vater. Nur über ihn kommen wir dem Himmelreich nahe und schlussendlich ins Himmelreich hinein. Denn Jesus sagt seinen Jüngern, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Ja, und dieser Teppich, das ist nur das Verwunderliche, der ist tatsächlich rot. Denn dafür hat Jesus sein Leben gegeben. Und so lesen wir in der Offenbarung, würdig bist du, Jesus, das Buch entgegenzunehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völker für Gott freigekauft, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Und über diesen roten Teppich, Jesus Christus, der für unsere Schuld gestorben ist, können alle Menschen laufen, die kein Ansehen auf dieser Welt haben oder auch die ein Ansehen haben. Aber das ist der wichtigste rote Teppich, den es überhaupt je gegeben hat. Jesus, der für unsere Schuld am Kreuz starb. Über diesen Teppich sollten wir laufen, wenn wir es nicht schon getan haben. Paulus sagt, weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Durch Jesus sind wir dem Himmelreich nahe gekommen. Ich bete mit uns. Ja, Vater, das, was Johannes hier verkündigt hat, war wirklich ziemlich eine harte Botschaft, gerade auch für die Menschen, an die er sie gerichtet hat. Und Herr, ich danke dir, dass ja, deine Liebe so groß ist, dass du wirklich zu uns gekommen bist. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns auch durch dein Opfer gezeigt hast, wie schlimm eigentlich unsere Situation ist, wenn wir dich ablehnen. Und wie dringlich das es ist, dass wir deine Einladung annehmen, über diesen roten Teppich zu laufen, die Vergebung anzunehmen, zu glauben, dass du für unsere Schuld gestorben bist und dass du der Weg zum Vater bist. Dass wir nur durch dich in dieses Himmelreich kommen werden. Und Herr, schenke, dass die vielen Menschen, die einfach meinen, weil sie irgendwie christlich sind oder einer christlichen Kirche angehören, sei das für sie eigentlich alles geregelt, egal wie sie leben, egal ob sie dir nachfolgen oder nicht. Öffne du ihnen doch die Augen, damit sie die Herrlichkeit sehen, die du uns bereithältst. Und dass sie verstehen, dass du der wahre Gott bist und dass bei dir allein Rettung und Erlösung ist. Amen.